schauen und auch ein bisschen hören, merken wir schnell, dass viele Familien krank sind. Viele Familien sind auseinandergebrochen. Das Herzstück von unserem Leben wird von allen Seiten angegriffen und auch gestört. Es werden zwar viele Massnahmen von den Kirchen, von den Stiftungen, vom Staat eingeleitet, dass den Familien gut geht, dass sie gesund bleiben. Aber der Erfolg, sehen wir leider, ist momentan ein bisschen schwach. Zügelloser Individualismus machen sich immer mehr und mehr breit und erschüttern das Fundament der Familie. Wenn ich heute an Familie denke, dann sehe ich verschiedene Familienmodelle. Erstens, eine Familie besteht aus Vater, Mutter und heute oft zwei, drei Kinder. In den vergangenen Jahren hat sich das immer mehr auf eine neue Art von Familie entwickelt. Ich denke sogar die sogenannte Patchwork-Familie. Dann gibt es noch die Familien, wo nur ein Elternteil aus einem Elternteil besteht. Gleich welche Zusammensetzung, Familienzusammensetzung wir stehen, wir Eltern sind stark gefordert. Auch als Chor, als Gemeinde sind wir da herausgefordert. Es darf uns nicht gleich sein, wie es der Familie geht. Und ich zähle mich auch mehr als fünffacher Grossvater. Auch als Grossvater bin ich noch herausgefordert und ein Stück weit auch noch verantwortlich oder darf mitverantworten, denn unsere Familien. Fremdeinflüsse von unseren Kindern heute sind umfangreich geworden. Erstens einmal, die heute heranwachsenden Kinder sind die erste Generation, die in einer digitalisierten Welt aufwachsen. Wenn ich denke, wie ich aufgewachsen bin. Wir hatten sogar am Anfang kein Telefon. Auch wenn ich aus der Schule bin, haben wir immer noch kein Telefon, Leute. Der Nachbar, der hat so geschäftet, der ist halt zum Nachbar gelaufen. Und wenn eine wichtige Mitteilung war, dann haben die Leute meinem Nachbar angerufen und die haben das uns weitergeleitet. Und mit dem Lehrer, Schule, immer noch, das glaubt ihr mir vielleicht noch nicht, meine Kinder glauben das fast nicht, wisst ihr, wie man kommuniziert? Der Lehrer hat ein Leintuch bei seinem Haus auf den Balkon rausgehängt. Und das hat geheissen, ja. Und bei uns oben war noch oft, alle hatten so einen Feldstecher. Und dann hat man dann geschaut. Und wenn es wüst war, ja noch, dann hat man halt gar nicht. Dann ist man sowieso nicht auf die Schulreise oder weiss nicht, woher gegangen. Dann hat man gewusst, man muss einfach zur Schule gehen. Ganz wie normal. Aber unsere Jugend wächst ganz anders auf. Dann weiter der Fremdeinfluss durch Kita, Kindergarten, Schule fährt doch heute ganz früh schon an. Und die Erziehungsverantwortung wird zu grossen Teil einfach den Institutionen übergeben oder wahrgenommen oder abdelegiert. Drittens, Fremdeinfluss durch Gruppen von Gleichaltrigen hat immer mehr Bedeutung. Man ist ja viel mobiler auch. Ich wachse nicht nur so in seiner Familie auf. Man ist viel mobiler, man ist schnell bei den anderen oder einer grossen Gruppe zusammen. Und die Unterhaltungsindustrie, wenn ich das so sagen darf, sehen wir ja momentan in der Corona-Krise, wie die gross ist. Ich habe das gar nicht geglaubt, dass die so gross ist. Wie viele darunter leiden momentan, weil Festli, Sachen, alles nicht mehr dürfen und können stattfinden. Mir hat sich die Frage gestellt, kann so ein altes Buch wie die Bibel uns noch grundsätzliche, bedeutungsvolle Dinge für das Familienleben sagen? Und ich bin überzeugt, es gibt noch viele gute Sachen in der Bibel drüben. Wenn ich die Familien ein bisschen studiert habe in der Bibel, bin ich gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht gerade deprimiert gewesen. Ich habe gestaunt, dass das nicht so wunderbar ist bei den Familien, die in der Bibel aufgeführt sind. Es gibt eigentlich keine Musterfamilien. Da ist manches drunter und drüber gegangen. Und das eigentlich hat mich das noch getröstet. Und die Bibel ist mir gerade noch ein bisschen sympathischer geworden. Ich habe gemerkt, die tut offen und ehrlich sagen, dass manches nicht einfach rund läuft im Leben. Auch in einer Familie, das weiss ich auch selber als Vater und Grossvater, dass nicht alles rund gelaufen ist bei uns. Zuerst einmal zu Abraham und Sarah. Der Abraham verratet seine Frau Sarah, als sie in Ägypten sind. Abraham stellt sich nicht als Ehemann zu sein, Sarah, weil er sich um sein Leben fürchtet. Und eines Tages kommt es auch noch zwischen den Söhnen Abrahams und ihren Müttern zu Streit und schlussendlich haben sie sich noch getrennt, die zwei. Isaac und Rebekka. Die haben sehr gut angefangen, sehr verliebt. Doch wenn man auch die Geschichte ein bisschen anschaut, merkt man plötzlich, dass sie sich auseinandergelebt haben und sie haben sich auch hintergangen. Sie haben nicht alles einander gesehen, sind die heiklen Fragen in der Familie nicht miteinander besprochen. Und das hat zu Problemen gegeben. Und zum Beispiel eben, haben sie nicht besprochen, wegen dem Erstgeburtssegen. Und sie haben sich dahinter gegangen. Und es ist zwischen den Söhnen Jakob und Esau zu einem Streit gekommen. Die ganze Geschichte könnt ihr nachlesen in der Bibel. Dann der Eli, Priester Eli. Bitte verwechselt jetzt nicht, weil wir lange haben gehört vom Prophet Elisa und Elia. Das ist nicht das Gleiche. Das ist ein anderer Mann. Die beiden Söhne von ihm, die haben auch gar nicht gut wollen. Die sind auf eine schiefe Bahn gekommen. Und das geschieht bei einem treuen, hingegebenen Diener Gottes. Bei einem frömmsten Mann, Familie, ist das passiert. Auch das könnt ihr lesen im 1. Samuel 1 bis 4 Kapitel. Ich habe mich dann gefragt, gibt es denn wirklich keine mustergültige Familie, wo man etwas lernen könnte? Man kann von diesen negativen Sachen natürlich lernen, das ist ganz klar. Da ist mir noch Maria und Josef in den Sinn gekommen. Aber auch die hatten ihre Herausforderungen gehabt. Da ist nicht alles im Schnürli gelaufen. Was wissen wir eigentlich von dieser Familie? Dass weniger das Bibel uns erzählt ist, die junge Maria ist unerwartet vor der Hochzeit schwanger geworden. Aber der Verlobte Josef ist bei ihr geblieben. Trotzdem, er gewusst hat, ich habe nicht mit ihr geschlafen. Er muss sich mit der Begründung abfinden, dass die Zeugung durch den Heiligen Geist geschehen soll. Die Geburt von ihrem Kind verläuft abenteuerlich in einem Stall. Und das Kind, das Paar, muss flüchten. Sie finden Asyl in Ägypten. Als sie sich dann in Sicherheit gewährt ist, im Heimatland wieder ein bisschen sicherer ist worden, sind sie wieder zurückgegangen nach Bethlehem. Sie sind als Familie gefordert worden. Sie erleben keine einfache Zeit. Es war also auch nicht alles wunderbar gewesen. Maria und Josef konnten auch nicht alles einordnen, was ihrem Sohn Jesus macht. Jesus macht ihnen klar eines Tages, dass er Gottes Wille über allem stellt und nicht der Wille der Eltern. Ich glaube, diese Familie hat uns gleich einiges auch zu sagen. Zwei Punkte möchte ich herausheben. Maria und Josef haben ein Leben im Vertrauen zu Gott geführt. Sie müssen mühsame Wege gehen. Die Zukunft war ungewiss. Die beiden haben sich unter schwierigsten Umständen nicht entmutigen gelassen. Sie haben sich von Gottes Geist geleitet gelassen. Und der Josef hat sich als Mann gestellt. Er hat Verantwortung für die Familie übernommen. Und sie haben in ihrem Leben, wir sehen das, wenn man sie so grob schaut, die Linie, einfach in Gottes Hand gelegt. Und haben gewusst, wir sind in Gottes Hand. Er kommt mit uns. Ein weiterer Punkt beeindruckt mich, sie nehmen die Haltung ein, dass man Gott mehr folgen soll als den Menschen. Nach geltendem Recht hätte Josef seine Frau verlassen können. Kein Problem. Aber er handelt anders. Er stellt Gottes Ruf über Trends oder religiösen Gesetzen. Die Bibel ruft uns auf im Neuen Testament, man solle Gott mehr folgen als den Menschen. Und ich denke, es ist gut, wenn wir bei unseren Entscheidungen kurz so einen Abstecher immer uns auch wieder fragen, sind wir bereit, Gottes Stimme zu folgen? Welcher Stimme will ich folgen? Dem Ruf Gottes oder der öffentlichen Meinung? Will ich Leben mit Gott, das Leben mit Gott führen? Oder lasse ich mich einfach von den Trends, die da sind, momentan führen und ganz stark beeinflussen? Josef und Maria werden eines Tages bei ihrem Sohn Jesus in der Glaubenshaltung, man muss Gott mehr folgen als den Menschen, herausgefordert. Er macht ihnen im Tempel ganz klar, dass die Autorität für ihn Gott sei. Und er sagt, ich muss meinen Weg gehen, ich muss meine Berufung leben. Auch wenn ihr das anders seht, wenn ihr es nicht versteht. Ich mache, will das machen, was Jesus. Was kann das für uns Eltern, Grosseltern und als Chor bedeuten? Das kann bedeuten, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen die Freiheit geben und sie unterstützen, dass sie ihren Weg dürfen gehen. Wir sind aufgefordert, unsere Kinder zu ermutigen, ihre Berufung auszuleben. Und wenn es auch nicht nach unseren Vorstellungen geht, vielleicht hätten wir ganz andere Vorstellungen von unseren Kind oder Grosskind oder Kollegen oder auch hier im Chor, das ist nicht entscheidend. Wenn man merkt, sie wollen Jesus nachfolgen oder sie sehen einen anderen Weg, dann wollen wir sie gehen und nicht festbinden. Und vergessen wir nicht, unsere Kinder sind Gäste. Unsere Kinder sind eine Gabe Gottes, wo wir verantwortlich sind zu verwalten, aber nicht zu bestimmen über sie. Maria und Josef haben Jesus ziehen gelassen. Auch wenn sie nicht alles verstanden haben. Das ist mit Loslassen und mit Schmerz verbunden. Loslassen für beide Seiten, aber ohne Gewinn sein. Wenn man Kinder und Jugendliche loslässt, gewinnen sie doch an Selbstständigkeit, Durchstehungsvermögen, Vertrauen in sich. Und jemanden loslassen heisst nicht, dass man keinen Kontakt mehr mit ihnen haben soll. Dass man sie nicht ehren soll. Dass man nicht soll sie vergessen soll. Kommen wir noch zum Paulus. Der hat Mengs geschrieben. Das gebe ich natürlich viel Stoff zum Thema Ehe, wo ihr in einer Kleingruppe bereden könnt. Ich habe ein paar Verse aus dem Epheserbrief zum Thema Familie, Ehe rausgesucht und ich lese sie euch vor, ohne lang zu kommentieren. Zuerst einmal, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wir sollen uns in der Familie ein- und unterordnen. Oder zum Beispiel, ja, die Väter, es gibt sicher auch für die Mütter natürlich, für die Grossväter natürlich. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Aus dem Epheserbrief auch. Und das wird sogar nochmal aufgenommen im Kolosserbrief. Oder denn auch unten für die Kinder, für die Jugendlichen, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Seht ihr immer wieder, es kommt immer wieder in Gott, aus der Beziehung zu Gott. Es ist nicht einfach, dass man eigen den Willen durchsetzt, eigenmächtig handelt, sondern es muss aus Liebe von Gott. Und wenn man aus der Beziehung die Sachen machen und angehen und richtig einordnen, kommt das ganz anders raus. Paulus redet in seinen Versen, wenn man auch so ein bisschen grob, ich habe versucht, es ein bisschen zusammenzufassen, wenn natürlich viel noch mehr, was ich da aufgeführt habe, zu sagen. Paulus redet von Verantwortung den Eltern. Zu viele Eltern lassen sich einfach quasi vom Strom der Zeit treiben und schauen mal, was passiert tut. Man denkt manchmal nicht nach, was unseren Erziehungsstil für Folgen haben kann für Kinder. Man denkt nicht darüber, dass es wichtig ist, dass man gute Gewohnheiten beibringt. Man denkt nicht darüber, was die Folgen vom Erziehungsstil sein könnten. Eltern brauchen ein klares Ja zur Verantwortung gegenüber ihren Kind und wir als Grossväter auch sicher als Grosseltern. Wir tragen Verantwortung, dass wir sie von der Welt schützen, dass ihnen schaden könnte. Und wir wollen auch darüber wachen und überlegen, was unsere Kinder schauen. Heute in den Computer, im Fernsehen. Tun wir das, was wir können, um unsere Kinder zu schützen. Dazu braucht es immer wieder eine bewusste Entscheidung. Es geht dringend einfach die Sache laufen. Das ist viel ringer. Liebe Eltern, tun die Verantwortung wahrnehmen zu eurer Familie. Wichtige Kinder sind wichtig. Lasst sie nicht dem Zufall über. Ein weiterer Punkt ist, die Familie soll ein Ort sein von vertrauten Beziehungen. Vertraute, positive Beziehungen entstehen durch Begegnungen im Alltag. Zum Beispiel im Einnehmen von gemeinsamer Mahlzeit, dass man gemeinsam Projekte angeht oder Freizeitbeschäftigung. Positive Beziehungen entstehen auch, wenn man sich Zeit nimmt füreinander. Wenn man miteinander spielt, dann kommt man nachher auch, wenn man spielerisch macht, wenn es auch Streit gibt, kommt man viel besser nachher auch miteinander zu Gang. Familie soll ein geschützter Ort sein, wo man Spannungen austragen kann. Familie soll ein Ort sein, wo man es nicht müssen verstellen, wo wir uns selber dürfen sein, wo Krisen zu Chancen werden dürfen. In der Familie kommt es auf die Qualität der Beziehung an, ob wir einander als angenehm erleben oder ob das miteinander schwer fallen tut. Die Liebe soll Beziehungen in der Bibel, laut der Bibel, prägen. Liebe Eltern, und ich sage das auch Grosseltern, unterschätzt nicht eure Rolle, die ihr im Leben von euren Kind und Enkel spielen dürft. Unterschätzt nicht euren Einfluss, den ihr habt, durch euer Reden, durch euren Lebensstil, durch die Glaubenshaltung. Investieren wir wirklich als Eltern, Grosseltern, oder als Jugendliche auch, wo wir ja noch zur Familie gehören, genügend Zeit und Kraft in unsere Beziehungen. Ein weiterer Punkt ist einander loben und ermutigen. Wir wollen nicht nur das Positive denken, sondern wir wollen auch sagen, das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Also nicht nur kritisieren, sondern gut aussprechen. Lob motiviert zum Guten. Es ist sicher auch gut, wenn wir als Eltern unsere Kinder an die Hausaufgaben erinnern und ihnen sagen, dass sie ihre dreckigen Socken auflesen sollen. Zum Beispiel. Aber, also wenn wir uns daran erinnern, dass sie wer sie sind und wer sie, was sie gut machen tun, sprechen wir unseren Kind immer wieder Mut zu. Wir wollen ihnen sagen, dass Gott ihnen beim Umsetzen von ihren Plänen will helfen. Der Hans-Peter Steiner hat während seiner Ferien ist er mit seinen zwei Töchtern auf den Wildstrubel aufgegangen. Das ist der grösste Berg von Adelboden, geht noch ein bisschen über den Gletscher. Und der Hans-Peter tut ja manchmal ein bisschen etwas im Facebook posten. Und dann hat er ein Familienfoto von seinen zwei Töchtern, ein Gipfelkreuz. Seine zwei Töchter sind da und er. Und wisst ihr, was er darunter hat geschrieben? Ich bin stolz auf meine Töchter. Ja, das ist Ermutigung. Er war stolz, dass die das geschaffen haben. Vielleicht haben sie es sogar besser geschaffen als er. Ich weiß nicht. Ich bin nicht dabei gewesen. Ja, sie sind auch noch jünger. Können Sie dann nachher fragen? Ich könnte ihnen auch nachher noch gratulieren. Sie sind da, im Leis habe ich gesehen. Ja, Es gibt nachher im Hof noch Gelegenheit, wo ihr dann gratulieren könnt. Ja. Übrigens, der Aufruf, einander mutigen, Kompliment zu machen, zu ermahnen, ist nicht nur Sache der Eltern, sondern von uns allen, auch als Gemeinde. Tönt einander ermutigen. Viele grosse Männer und Frauen haben ja Weltgeschichte geschrieben und sagen, es sei dank der Beeinflussung von ihren Eltern, weil sie sie gelobt und ermutigt haben. Ich habe letzte paar Wochen zwei Sommertalk im regionalen Fernsehsender mitverfolgt. Zuerst hatte es ein Gespräch mit dem Altbundesrat Adolf Ogi. Hochspannend gsi. Und wisst ihr, der hat viel gesagt natürlich. So der Frage. Das ist klar, wenn es eine halbe Stunde geht. Aber er hat gesagt, der Vater hat mich ermutigt. Hat mir Kraft gegeben. Hat ermutigt. Mach das. Er hat auch ermahnt, das haben sie auch gesagt. Und dann hat es einen anderen vom Ski-Abfahrtsweltmeister Bernhard Russi, auch ein älterer Mann, mit dem haben sie auch so ein halbstündiges Gespräch geführt. Und auch er hat gesehen, was für eine grosse Rolle seine Eltern und sein Vater haben gespielt. Das ist dumm. Das sind beide alte Männer, sind noch geistlich noch topfit. Aber das hat ihnen geholfen. Sie denken immer noch daran, mit 70 oder drüber, denken sie immer noch, was das ihnen geholfen hat, dass der Vater und die Mutter sie hat ermutigt, das schaffst du, vorwärts zu gehen. Ein weiterer Punkt, einander vergeben, zu der Förderung von einer positiven Familienbeziehung gehört für mich auch die Bereitschaft, immer wieder zu vergeben. Durch Unversöhnlichkeit nehmen wir einander eine gewisse Qualität weg, Lebensqualität weg. Unvergebene Sachen vergiften ein Familienleben. Übrigens auch eine Chorgemeinschaft. Und ich habe schon leider manchmal erlebt, bei Jugendlichen, die haben gesehen, ich bin nicht zufrieden mit meinen Eltern, die nachträglich sind, die einfach nicht vergeben können. Da sind Fehler passiert, das tut man nicht weg, aber die einfach nicht vergeben können. Oder annehmen, wie die Eltern sind. Die Eltern sehen ja die meisten auch, dass sie Fehler gemacht haben bei der Erziehung. Oder wenn sie es anders hätten machen können. Liebe Jugendliche, liebe, tönt euren Eltern vergeben. Wenn noch Sachen sind, könnt, die sie nicht gut gemacht hätten, die ihr findet, die hätten es anders machen sollen, oder die ihr jetzt vielleicht findet, so dumm oder so, wie kann man auch, tönt sie in Liebe behandeln und tönt ihnen vergeben. Das ist, finde ich, tragisch, wenn Christen, jugendliche Christen, die fromm am Sonntag zu predigen können und man merkt, sie haben ihren Eltern noch nicht vergeben. Ein weiterer Punkt ist noch, füreinander beten und einander segnen. Das hilft auch, Beziehungen zu fördern, wenn man bewusst Gott einbezieht. Man kann nichts Besseres tun, als für Menschen zu beten. Und ich finde das so schön, dass wir auch heute Morgen Kinder haben gesegnet und die Lehrlinge. Oder wo wir auch gehört haben, Raffi, der jetzt neue Jugendarbeiter vom Chor wird, dass man hinter ihnen steht. Das hilft. Wir glauben doch an Gebetserhörung. Das fördert die Beziehung, der Familiengeist. Der Chorfamiliengeist, aber auch in einer Familie. Wir kommen zum letzten Punkt. Nicht zuletzt können wir positive Beziehungen fördern, indem wir bereit sind, auch ganz bewusst Gott einbeziehen. Nichts kann Besseres für einen Menschen tun, als für ihn zu beten, habe ich schon gesehen, füreinander einzustehen, einander zu segnen, aber auch den Glauben weiterzugeben. In der Bibel lesen wir mehrmals, es ist in der Bibel vor allem an die Väter gerichtet, aber ich denke, es gilt für alle, dass auftragen wird sie sollen, das, was man mit Gott erlebt hat in der Vergangenheit, wir sollen das dem Kind erzählen, was Gott hat gewirkt. Und ich denke, wir wollen als Eltern, Grosseltern, Geschwister unseren Glauben nicht verstecken. Je natürlicher unsere Kinder und Nächsten unseren Umgang mit Gott, mit dem Chor erleben, so können sie das viel besser einbeziehen, weil sie merken, das stimmt, das ist nicht nur eine Maske, das ist nicht nur eine Show. Am Sonntagmorgen sitzen sie schön brav zusammen und lächeln und daheim, ja, ist die Hölle los. Ich möchte noch Mut machen, den Glauben weiterzugeben. Auch in Wort. Die erlernten Lieder habe ich auch schon erlebt. Wie Leute, die sie gelernt haben, zu unser Vater auswendig. Wie das im entscheidenden Moment plötzlich ist das wieder in Sinn gekommen. Oder sonst Lieder kann es auch sein, die hilft, im entscheidenden Moment an Gott zu denken. Wir wollen auch respektieren, wenn unsere Kinder unseren Glauben und unseren Glaubensstil nicht übernehmen wollen. Das wollen wir akzeptieren. Da wollen wir nicht mit falschem Druck auf sie wirken. Aber nehmt euch und behaltet euch die Freiheit, dürfen klar gleich zu Gott stehen, bei euch daheim. Dass ihr sagt, ich glaube da und ich will mir zurechtnehmen, zu beten am Tisch. Auch wenn vielleicht das Kind sagt oder das Jugendliche, ich will nicht, dass ihr betet, mehr, das wollt ihr nicht. Nehmt, lasst euch da nicht dirigieren, sondern steht klar zu der Verantwortung, eben den Glauben weiterzugeben. Auch eure christlichen Werte zu zeigen und so kann sie auch ermutigen, dass sie abgucken, euren Lebensstil, das geistliche Leben. Eine gute Kinder- und Jugendarbeit im Chor ist ein Muss. Da bin ich. Amen. Das ist ein bisschen schwaches Amen, aber... Ja. Ah, Christine ist schon erwacht. He? Ja, ja, ist gut. Ist gut. Ja. Ja. Ich möchte euch Mut machen. Schickt eure Kinder in die christlichen Lager. Oder in die Events. Tun sie ermutigen. Tun sie ermutigen. Nicht sagen, was es ist ja gleich, wenn sie halt nicht wollen. Tun sie mit allen Mitteln lustig machen. Sie begleiten, ermutigen, wirklich zu gehen. Und ich staune, wenn was unsere Kinder, zum Beispiel bei den Adonia-Lager, haben Wertvolles mitbekommen. Musikalisch. Auch Freunde haben sie bekommen. Und anders. Ja. Es kann auch zu live sein. Es gibt andere Sachen. Also, teilen Sie mir bitte auch viel ja, Lager an. Ermutigt, geht jetzt. Einfach da, was ich die Jungen treffe, Kinder, ich möchte noch ermutigen, schickt sie. Geht mit, wenn es nötig ist. Ja, ich komme zum Schluss. Mir ist wichtig, einfach heute, dass wir sehen das so, die Verantwortung ist gross, aber wir wollen sie zusammen tragen. Und Gott wird euch auch Kraft geben, zu tragen. Und es ist auch gut, wenn ihr vielleicht das eine oder das andere schwer alleine trifft als Eltern, nehmt mit einem anderen Ehepaar Kontakt auf. Redet miteinander und sagt, wie macht ihr es? Lernt voneinander. Wir sind also aufgerufen, Familie, Kinder im Gebet, immer zu tragen, zu ermutigen und mit praktischer Hilfe zu unterstützen. Amen. Heute sind vielleicht wieder Leute bereit, oder sind heute wieder Leute bereit, mit dir zu beten und dich zu segnen. Vielleicht wärst du froh, etwas, was dich bewegt in der Familie, mit den Grosskind oder sonst. Dann sind die da, hier warten sie. Sie werden jetzt während dem Lied vorkommen und dann kann man sagen, so ein Gebet, Segensgebet sprechen, vielleicht wo man bewusst froh ist, wenn jemand betet mit ihm über das Kind, über die Familiensituation. Nehmt das wahr, es ist einfach ein Angebot.